Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Landschaftsarchitekt und Geschäftsführer von Grün Berlin, Christoph Schmidt, heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Wer in Berlin lebt, kennt seine Arbeit. Das Tempelhofer Feld, der Park am Gleisdreieck, bald auch der Mauerpark und der Spreepark im Plenterwald. Christoph Schmidt, Landschaftsarchitekt und seit 2008 Geschäftsführer von Grün Berlin GmbH. Aber nicht nur in Berlin hat er seinen grünen Fingerabdruck hinterlassen. Alle Grünflächen der Hamburger Hafen City hat er gestaltet. Außerdem plant er die IGA, die Internationale Gartenausstellung 2017. Beim Spreepark hat ihn vor allem die Geschichte des Ortes gereizt. Der zerfallene DDR-Rummel als Tourismus-Hotspot. Schon bald soll der Spreepark im Plenterwald wieder öffnen. Und so viel ist klar, das Riesenrad und das Eierhäuschen werden bleiben. Das hat Christoph Schmidt versprochen. Heute ist er zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr am Montag, dann immer die Wiederholung ab 22 Uhr. Und wer das alles verpasst hat, der oder die kann das nachhören im Internet, dann bei Soundcloud, als Podcast via iTunes und auf den diversen anderen Kanälen. Mein Name ist Johnny Häusler, ich freue mich sehr auf Christoph Schmidt. Herzlich willkommen, Christoph Schmidt.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Wir haben gerade kurz geplaudert und Sie haben schon angekündigt, dass wir lassen ja die Gäste immer Songs mitbringen. Sie sagt, zwei der Songs sind von Ihren Söhnen ausgewählt. Ich werde dann versuchen zu erraten, welches waren. Ich habe eine Ahnung, aber mal gucken.
Na, das wird spannend.
Ja, genau. Die Musik sagt ja viel über Menschen irgendwie. Mit welcher Musik sind Sie aufgewachsen? So als Teenager sozialisiert man sich ja musikalisch.
Ja, offen gestanden hatte mein Vater eine große Bibliothek von Rolling Stones, Beatles, Neil Diamond, also all das, was sozusagen in den 60ern gern gehört wurde. Und da konnte man sich dann durchaus bedienen. Insofern gab es da ganz bestimmt schon eine Prägung.
Aber erstaunlich ist ja, ich hoffe ja bei meinen Söhnen immer, dass die mal an die ganze Vinylsammlung rangehen und den ganzen alten Kram, den ich dann doch aufgehoben habe, durchblättern, aber so richtig, die finden zwar den Plattenspieler toll, ich habe dann den wieder aufgebaut vor ein paar Jahren, aber so richtig, dass die jetzt sagen, ach, ich habe eine alte Band entdeckt oder so. Wahrscheinlich sind sie noch ein bisschen zu jung dafür.
Ja, ich glaube auch. Da bedarf es ein bisschen mehr Reife.
Die Grün Berlin GmbH, ich glaube, wir können anfangen mal, wir haben ja viel Zeit, wir können am Anfang vielleicht mal darüber reden, was das überhaupt genau ist. Es ist eine landeseigene Gesellschaft, ne?
Richtig, ist eine hundertprozentige Tochter des Landes, allerdings privatwirtschaftlich geführt, also keine Behörde. Auch keine öffentlich-rechtliche Institution, sondern eine privatrechtliche Institution.
Die aber dem Land gehört.
Ganz genau, zu 100%.
Ja. Das heißt, die haben irgendwann mal die GmbH gegründet. Wie finanziert man denn sowas? Also gibt es da jedes Jahr neues Geld oder müssen sie dann tatsächlich auch ganz privatwirtschaftlich agieren?
Ja, sowohl als auch. Es gibt einen jährlichen Zuschuss des Landes zum Unterhalt, zum Betrieb der eigentlichen Gesellschaft, aber auch zur Finanzierung der landeseigenen Projekte. Also wenn wir irgendwas bauen, müssen wir nicht vom eigenen Konto etwas nehmen, sondern das Land Berlin möchte bauen und damit steht es dann auch in der Pflicht zu finanzieren. Gleichwohl müssen wir auch refinanzieren. Also wir haben ja auch Erträge, Eintrittsgelder, ähnliches, mehr Veranstaltungen, die kostenpflichtig sind und so führen wir dann auch das Geld wieder zurück an das Land.
Okay, aber das reicht natürlich nicht, um das alles zu finanzieren, oder?
Das ist richtig. Man kann durchaus vergleichen, einige Parkanlagen beispielsweise mit einem Kostendeckungsgrad von 80% immerhin. Heißt also von 100% Landesfinanzierung fließen 80% wieder zurück ans Land und das Delta von 20% muss dann das Land tatsächlich finanzieren. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wie wir die Finanzierung dann vornehmen.
Also muss man sich das so vorstellen, dass das an sich ist es ja ein kluger Gedanke, dass das Land sagt, irgendwie, weiß ich nicht, wir haben Parkanlagen, die müssen neu gestaltet werden und da setzen wir lieber Profis ran, als dass das hier in unserem Verwaltungsapparat untergeht. Berlin hat ja eine gewisse Historie mit ich sag mal, Flughäfen, die nicht fertig werden und allem möglichen anderen Kram. Ist eigentlich ein kluger Schritt, oder? Zu sagen, wir gliedern das aus und machen daraus eine Firma, setzen Experten rein, die sich kümmern und wir geben halt das Geld dazu und hoffen aber, dass es besser wird, als wenn wir es selber machen würden.
Richtig. Ich denke, das ist aber in jedem Fall auch sehr zukunftsweisend. Und auf die Grün Berlin bezogen, darf man sagen, dass es bundesweit kein vergleichbares Unternehmen gibt, in dieser Sparte tätig. Und in der Tat beäugen uns einige andere Kommunen und auch Städte. Es gibt viele Anfragen, wo man erfahren möchte, ja, wie macht er das denn eigentlich? Ist er sehr vorbildlich? Und ich glaube, dass es genau die richtige Entscheidung war. Wobei auch diese Gesellschaft ja eine lange Genese hat. Nicht von vornherein wusste man, dass man dahin geht, wo man jetzt ist.
Wie sind Sie denn zur Grün Berlin gekommen?
Ja, ich war schon längere Zeit in Berlin. Ich habe in Berlin studiert. Ich war sogar vor der Vorwendezeit in Berlin, kurzweilig zumindest, habe eine Ausbildung gemacht. Dann zog es mich aber nach Hamburg in die Hafen City. Großes, interessantes innerstädtisches Stadtentwicklungsprojekt. Und offen gestanden habe ich gedacht, nach Berlin kehrst du, obwohl ich dann schon 12, 13 Jahre dort gelebt hatte, nicht mehr zurück. Aber so ist es denn, Berlin zieht mich irgendwie immer wieder zurück. Und so war es dann auch 2008 der Fall, dass mich diese interessante Aufgabe sehr gereizt hat und ich dann doch überzeugt war.
Und lag das an Hamburg, dass Sie gedacht haben, Sie kommen nicht zurück? Weil Hamburg ist ja auch toll, seien wir ehrlich.
Ja, ist es. Aber es gibt ja auch einfach eine gewisse Zeitspanne im Leben, wo man sagt, so, du hast einiges erlebt, auch in dieser Stadt. Du konntest auch einiges mitgestalten. Aber nun schließt sich vielleicht auch dieses Buch und ich sage Adieu. Und das war so ein Gefühl letztendlich, mit dem ich nach Hamburg gegangen bin. Aber es hat tatsächlich auch mit der Stadt zu tun, aber insbesondere auch mit diesem Projekt.
Und grundsätzlich Städteplanung, wann ging das los bei Ihnen? War das so schwer? Ich meine, meistens wenn man Astronaut oder Programmierer wäre, heutzutage wahrscheinlich nicht mehr Lokführer, aber war Städteplanung, wann ist das bei Ihnen aufgepoppt, dass Sie sagen, das ist eigentlich das Gebiet, in dem ich arbeiten möchte?
Ja, das hat sich entwickelt, aber ich muss gestehen, es gab schon damals zu Abiturzeiten einen Kunstlehrer, der selbst mal Architekt gewesen ist und sich dann entschied, als Kunstlehrer zu arbeiten, der mich sehr geprägt hat. Mhm. Also die Studienaufgaben, die es dort gab, beschäftigten sich insbesondere auch mit Architektur, mit Umgestaltung, mit der Moderne insbesondere auch. Und diese Projektarbeiten haben mich einfach begeistert und haben mich, glaube ich, schon in diese Richtung gelenkt. Okay.
Es ist immer spannend zu hören, finde ich. Dass es gibt immer den einen Lehrer oder die eine Lehrerin, die doch dann prägend war. Und genauso übrigens in der negativen Richtung. Also von wie vielen Kunstlehrerinnen und Kunstlehrern habe ich gehört.
Der klassische Mathelehrer auch.
Der klassische Mathelehrer, genau. Es ist immer wieder von den einzelnen Personen abhängig. Wir reden gleich über die ganzen Projekte, über die vielen Projekte von Grün Berlin und natürlich auch über einige im Speziellen. Hören aber erstmal ein bisschen Musik. Und ich habe gerade gesagt, wir müssen so einen Überblick verschaffen über die vielen Projekte der Grün Berlin. Als das nächste ganz große, also Spreepark reden wir auch noch drüber, das nächste ganz große ist Bundesgartenschau, ne? Nee, wie heißt das jetzt?
Internationale
Gartenausstellung, sorry. Mhm. Aber es gibt viele Projekte, die ja, naja, so gut wie abgeschlossen sind, die gemacht wurden schon.
Das ist richtig. Es gibt über 100 Projekte, die durch die Gesellschaft in den vergangenen 20 Jahren realisiert wurden. Gesamtbudget, das dahinter steht, von über 250 Millionen Euro. Also da kann man sehen, dass auch diese Gesellschaft für die Stadt schon einiges realisiert hat.
Das klingt erstmal wenig übrigens, finde ich, bei so vielen Projekten.
Ja, das ist richtig. Aber Sie dürfen nicht vergessen, dass gerade unsere Projekte eher die kleineren sind. Mhm. Bausummen von 5 Millionen sind da schon ganz stattlich, beziehungsweise 20 Millionen, wie beispielsweise der Park am Gleistereck. Das sind die Größenordnungen, in denen wir tätig sind. Und in der Tat waren auch in der Vergangenheit die Projekte kleiner, als sie heute sind. Ja, insofern schnellen sich dann auch die Bauvolumina nach oben in den letzten Jahren.
Gibt es sowas wie Lieblingsprojekte?
Ja, ganz bestimmt. Also ein großes Lieblingsprojekt ist und war der Park am Gleistereck. Mhm. Ein unglaublich wichtiges Projekt für die Stadt, für die Stadtentwicklung. Letztendlich auch dafür, dass unterschiedliche Bezirke miteinander verbunden werden und dass der Stadtraum, der sich zwischen Mitte, Kreuzberg und auch Tempelhof-Schöneberg aufspannt, eine ganz andere Konnotation bekommt. Also ein hervorragendes Projekt.
Es ist ein hervorragendes Projekt und ich finde, dass es wirklich so derartig einzigartig ist. Man muss das vielleicht für diejenigen, die es nicht kennen, die jetzt von außerhalb zuhören, so ein bisschen erklären. Es gibt diesen Park, der sich inzwischen oder am Ende über 15 Kilometer durch die Stadt ziehen wird. Haut es hin?
Ja, es ist ein langer Grünzug und auf dieser langen Strecke von gut 14, 15 Kilometern gibt es unterschiedliche Teilprojekte. Dazu gehört eben auch der Park am Gleistereck, der Flaschenhalspark, das Schöneberger Südgelände und eben die verbindenden Promenaden, wenn man so will. Und das ergibt dann eine Gesamtlänge von 15 Kilometer.
Und da in diesem Park gibt es verschiedene, naja, es gibt ein bisschen Cafés, aber es ist kein Amusement-Park, aber es gibt auch einen Skatepark, es gibt irgendwie Spielplätze für Ältere, sage ich mal, also weiß ich nicht, Trampoline, die integriert sind, Basketballplätze und. Und man kann wirklich mit dem Fahrrad oder natürlich auch zu Fuß so diese 15 Kilometer quer durch die Stadt fahren und eigentlich von, wenn man mal auf die Karte guckt, sieht man das ganz gut, eigentlich von Tempelhof, Schöneberg bis zum Potsdamer Platz hoch mal eben da durchfahren. Das ist ganz, ganz großartig geworden. Da hatte man auch seit langer Zeit mal wieder in Berlin den Eindruck, irgendjemand hat da ganz weitsichtig mal gedacht. Passiert nicht so oft in der Stadt, finde ich. Das schreiben Sie sich schon auf die Fahne, ne?
Ja, nicht nur wir uns, sondern insbesondere auch den Bürgern, die ja letztendlich mit der ablehnenden Haltung gegenüber der sogenannten Autobahnplanung, der Tangentenplanung, den Anstoß gegeben haben vor langer, langer Zeit. Das ist durch die Verwaltung sehr klug aufgenommen worden, ist in entsprechende Konzepte zum Umgang mit diesen Flächen geflossen. Und nachdem diese Fläche gerade im Bereich des Parks am Gleistereck, die ja ehemals Logistikfläche für die große Baumaßnahme am Potsdamer Platz gewesen ist, frei wurde, konnte man dann auch an dieser Stelle loslegen. Und so finalisiert es sich letztendlich oder führt eben zu diesem tollen Projektpark am Gleistereck, eine Entwicklungsgeschichte über gut 20, fast 30 Jahre.
Ist das eigentlich immer leicht mit der Partizipation?
Nein, das ist überhaupt nicht leicht. Und so wichtig wie sie ist, umso mehr verlangt sie dem Grunde nach auch nach Kriterien, nach einer gewissen ordnenden Struktur, nach Verbindlichkeiten. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man zum Beginn eines Projektes klar festlegt und auch deutlich werden lässt, was ist möglich innerhalb eines solchen Partizipationsverfahrens und was ist auch nicht möglich. Mhm. Ich sage immer, es ist so, als würde man mit einem Privaten einen Vertrag abschließen, in dem genau steht, was sind Rechte und Pflichten. Und man muss auch wissen, dass Rechte und Pflichten ja auch andere innerhalb einer solchen Gruppe schützen, die vielleicht nicht zu lautstark sind. Mhm. Auch darum geht es mir sehr stark, muss ich gestehen, dass eben die Lautstarken nicht selten die Schwächeren überstimmen. Und das ist nicht gut, das ist, finde ich, ist kein demokratischer Ansatz. Und ich meine auch, man muss aufpassen, dass man nicht rausrutscht aus der parlamentarischen Demokratie. Die haben wir immer noch und das auch aus gutem Grund. Und ich bin gespannt, wie sich dieses Thema in Zukunft weiterentwickeln wird.
Ja, nicht nur in Bezug auf Stadtplanung, ne? Und was Sie gesagt haben gerade, dass nicht die Lauten immer die Überhand gewinnen, das ist ja ein Thema, was sich über alle möglichen Partizipations- und Demokratieformen zieht. Also das sehen wir gerade online in anderen politischen Feldern. Und entwickeln Sie denn da Systeme, wie man damit vernünftiger oder parlamentarischer umgehen kann? Kommt das an bei Bürgerinnen und Bürgern? Also ich beim Park am Gleisdreieck habe ich es nur teilweise verfolgt, aber ich weiß, da gab es auch wahnsinnig viel Gegenwehr. Denn jeder hat so seine eigenen kleinen Interessen gehabt. Wie ist sowas auszutarieren? Also wie macht man sowas?
Ja, nochmal, es lebt wirklich von der Gunst auch der ersten Stunde. Da ist es vielleicht mit der ersten Stunde nicht unbedingt richtig gemacht worden am Park am Gleisdreieck, aber man lernt ja auch. Und ich meine, dass das Thema der Grundstruktur und der Darstellung dessen, was man vorhat, was möglich ist, was nicht möglich ist, schon sehr wichtig ist. Also Transparenz ist ein ganz wichtiges Thema. Dann geht es auch um Vertrauen. Man muss das Vertrauen gewinnen, gegenseitig. Und es geht sicherlich auch darum, eine gute Moderation zu etablieren. Mhm. Ja, wenn man selbst als Bauherr in der Funktion des Moderierenden steht, gibt es Interessenskonflikte, ist ganz schwierig. Insofern ist man immer gut beraten, wenn man eine externe Moderation etabliert, die ermöglicht dann doch einiges mehr. Und ich sprach schon gerade das Thema Transparenz an. Auch das, was erarbeitet wurde an einzelnen Ergebnissen, Zwischenschritten, bedarf einer Transparenz. Für jeden muss es nachlesbar sein und nicht nach einem halben Jahr, sondern relativ unmittelbar. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, kein Erfolgsrezept, aber das sind so gewisse Grundlagen, die stimmen müssen.
Okay. Ich habe gerade schon, als die Musik lief, habe ich gesagt, der kommende Song, nämlich von Bosse, Wende der Zeit, der ist doch bestimmt von den Jungs, aber da haben sie gelacht und gesagt, nee, das stimmt nicht.
Nicht ganz. Offen gestanden hat mich meine Frau zu einem wunderbaren Konzert geführt. Danach war ich dann sehr begeisterter Bosse-Fan, zumindest was diese Platte anbetrifft. Er gibt da gerade eine neue raus, bin gespannt, was die so bringt. Mhm. Und es hat einfach vom Stichwort Wende der Zeit auch viel mit der heutigen Jetztzeit zu tun, wo ich auch das Gefühl habe, wir stehen an einer Zeitenwende.
Es wird ja viel darüber gesprochen, wie die Stadt der Zukunft aussehen muss. Es ist, glaube ich, für Stadtplaner und Stadtplanerinnen auch wahnsinnig schwierig, darüber nachzudenken, wie eine Großstadt wie Berlin oder andere Städte in 10, 20, 30, 50 Jahren aussieht. Das Thema Individualverkehr ist sicher eins. Das heißt, wie autofrei werden Städte sein oder gibt es selbstfahrende Autos? Diese ganzen Sachen. Fahrräder werden immer mehr. Berlin ist eine irre Fahrradstadt, finde ich. Es gibt verschiedene Projekte auf der ganzen Welt, die Autobahnen teilweise für Fahrradfahrer freigeben und so weiter. Können Sie in die Glaskugel schauen? Haben Sie eine Vision davon, wie eine Großstadt in 50 Jahren funktionieren kann oder
das
sollte?
Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Wir sehen es auch gerade an der heutigen Zeit, wie Stadtplanungskonzepte, die von einer mäßig wachsenden Stadt ausgingen, überholt werden durch das, was sich jetzt durch den Zuzug von Flüchtlingen auch mitergibt. Komplett neue Herausforderungen. Und da kann man ganz bestimmt nicht in die Glaskugel schauen. Aber ich meine schon, dass sich insbesondere das Thema Mobilität deutlich anders aufstellen wird. Mal abgesehen davon, dass die Ressourcen nun wirklich begrenzt sind. Innerhalb der nächsten 50 Jahren wird es dann irgendwann kein Öl mehr geben. Merkt man ja auch, dass das Fahrradfahren, ein gutes Beispiel, enorm en vogue ist. Mhm. Und mit neuen Techniken wird man schneller, wird man komfortabler. Und damit müssen sicherlich auch die Infrastrukturen mitwachsen. Und das macht ja auch Berlin. Das, was im Bereich Fahrradverkehrskonzepte unterwegs ist, setzt ja genau auf die Karte Fahrradverkehr, die Verbreiterung, die Verbesserung von Fahrradverkehrsinfrastruktur ist genau der richtige Ansatz, denke ich. Und auch hier mag dann das Gleisdreieck wieder als gutes Beispiel dienen. Auch dort haben wir eine Verkehrsinfrastruktur, die dazu dient, dass man gerade auch die Fahrradfahrer bevorzugt. Jetzt haben wir gerade die Jorkbrücken zur Sanierung auf der Baustelle. Die werden jetzt saniert, sodass man zukünftig auch mit dem Fahrrad über diese Brücken fahren kann. Mhm. Das ist zwar noch keine Fahrradautobahn, aber ich denke, das ist eine ganz wichtige, sehr vorbildliche Infrastruktur. Und von dieser Sorte wünschte ich mir zukünftig mehr und sie werden auch zunehmend mehr kommen. Da bin ich mir ganz sicher. Hinzu kommt, dass sicherlich auch der Ausbau der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur, Straßenbahn beispielsweise, zunehmen wird. Und ich glaube, da setzt auch Berlin schon ganz genau auf die richtige Karte.
Ich bin ja sehr gespannt, was mit dem Fahrradverkehr passiert, weil ich ja die Vermutung habe, dass am Ende bestimmte Probleme, die sich im Autoverkehr entwickelt haben, bei Fahrradfahrerinnen und Fahrern ähnlich sein werden. Also es wird dann die mit den schnellen Elektrobikes geben, die teuren Fahrräder haben und genervt sind, dass die anderen so langsam vor sich hin juckeln. Und also ich glaube, da wird es auch die Drängler und Raser geben und dann diejenigen, die vielleicht den Verkehr ein bisschen mehr behindern, weil sie unsicherer fahren oder so. Also ich glaube, da wird es viele Parallelen geben, die hoffentlich natürlich lange nicht so gefährlich sind, wie zum Beispiel beim Auto. Aber das wird noch spannend und durchaus auch lustig. Also ich meine, stellst ja jetzt schon fest, wenn vor einem jemand in kompletter Sicherheitsausrüstung, aber leider mit Tempo 2,3. Naja, ich will jetzt nicht gemein sein, aber es ist nicht ganz so einfach. Ne? Also man kann nicht einfach sagen, man gibt alles frei für Fahrräder und dann sind die Probleme gelöst.
Nein, und das sieht man auch beispielsweise im Park am Gleisdreieck, dass auf dieser recht komfortabel ausgebauten Fahrradstrecke durchaus Nutzungskonflikte existieren.
Absolut.
Ja, und das Recht des Stärkeren schmälert natürlich das Recht des Schwächeren. Mhm. Und dafür müssen wir natürlich auch Sorge tragen. Da stehen wir sozusagen auch in der Verantwortung, hier einen Ausgleich herbeizuführen. Aber es ist richtig, mich merke es auch, mit der Zunahme des Fahrradverkehrs und den hohen Geschwindigkeiten spielt sich möglicherweise in Zukunft auch Ähnliches ab, wie das, was man auf den Straßen erkennen kann. Mhm. Und da hoffe ich, dass auch die Einsicht dann kommen wird, dass man nicht nur nach dem Recht des Stärkeren agiert.
Es wird spannend. Neulich sagte jemand zu mir, dass das Problem, was er sieht, die Herausforderung, man soll ja nicht von Problemen reden, man soll ja immer nur von Herausforderungen sprechen, beim Fahrradverkehr, wenn der weiter zunimmt, ist, dass Fahrradfahrer, es gibt ja immer mehr junge Menschen, gerade in Großstädten, die überhaupt keinen Führerschein mehr machen. Also die so, und da sagte dann, viele Fahrradfahrer haben sich nie mit Verkehrsregeln beschäftigt. Da ist was dran, da habe ich vorher noch nie drüber nachgedacht. Es führt ja nicht dazu, dass Autofahrer alle besonders umsichtig oder so sind, aber zumindest hat man schon mal von Verkehrsschildern und von bestimmten Regeln gehört, was viele Fahrradfahrer haben sich damit nie beschäftigt. Und das fand ich einen interessanten Aspekt. Ja, na mal gucken, wir kriegen das schon hin mit den Fahrradfahrern. Erstmal Musik ausgewählt von Christoph Schmidt, der zu Gast hier ist bei Flux FM Spreeblick, nämlich Coldplay mit Adventure of a Lifetime. Da würde ich jetzt nicht auf die Söhne tippen.
Nein, das ist richtig.
Ja. Der Sido, den ich unbedingt mal hier in die Sendung holen möchte, zusammen mit Andreas Burani und Astronaut. Da würde ich jetzt auf die Jungs tippen.
Richtig,
ja.
Volltreffer.
So, das, ich weiß ja nicht, wie alt die sind, aber ich gehe mal davon aus, so fast im Teenageralter so oder
ungefähr. Ja, knapp. Einer ist deutlich drunter, aber der andere mit dem guten Musikgeschmack, der reicht fast bald dran, ja.
Ist Hip-Hop da so ein generelles Thema?
Nee, noch nicht.
Nee?
Noch nicht, nein.
Ja, ist ja mal so, mal so.
Genau.
Mal abwarten. Wo waren wir denn? Stadtplanung, Herausforderungen. Wie ist das eigentlich bei so einem Riesenpark wie am Gleisdreieck? Macht man sich auch sicher Gedanken über Sicherheitskonzepte? Ne? Der Park gilt als sehr sicher. Also Parks sind ja dann nachts irgendwie dann doch ein Anziehungspunkt für zwielichte Gestalten, die im Park auf uns lauern. Ist das was man in eine Planung überhaupt einbeziehen kann? Oder ist das auch ein bisschen Glück, Zufall, soziales Umfeld des Parks?
Ja, es gibt einige Stellschrauben, die kann man beeinflussen, andere nicht. Also das eigentliche soziale Umfeld kann man nur schwer beeinflussen. Das ist da und wird sich entwickeln. Damit muss man umgehen. Aber wir sprechen ja auch gerne von der Bühne des Öffentlichen. Wenn wir von öffentlichen Freiraum und Parkanlagen sprechen, sind Stadtteilzentren im Freien, sage ich immer gerne. Und insofern kommen auch ganz unterschiedliche Interessenslagen zusammen. Das Thema Sicherheit muss man schon mitdenken. Auch in der Planung haben wir es mitgedacht. Wir haben kriminalpsychologische Beratung gehabt im Team und das war auch sehr sinnvoll. Da gab es Hinweise, wie möglicherweise gewisse Räume sehr unsicher wirken können, wie sie für unterschiedliche Gruppen als unangenehm empfunden werden könnten. Und darauf wurde auch reagiert. Und das ist sehr gut, weil das Thema Sicherheit ist wahnsinnig wichtig.
Was heißt denn das genau? Was empfehlen denn da die Kriminalpsychologen? Sagen die dann irgendwie, es müssen viele offene Flächen oder weniger offene Flächen? Oder wie stellt man sich das vor?
Ja genau, es geht um offene Flächen. Es geht darum, dass man keine Sackgassen produziert, dass man keine dunklen Ecken, hinter denen sich viele verstecken könnten, produziert. Dann ist gerade auch hier ja im Bereich des Gleisdreieckparkes das Thema Drogenkriminalität sehr hoch einzuschätzen. Auch dort gibt es Hinweise, wie man möglicherweise dann nicht ein Wäldchen oder einen Platz gestalten soll, damit es nicht zum Drogenumschlagsplatz werden kann. Das ist allerdings nur eine Ebene. Die andere ist die, dass wir auch im Bereich der betrieblichen Strukturen Sorge dafür tragen müssen, dass sich nichts Ungünstiges etabliert. Also wir haben ja neben dem Plan und dem Bauen auch immer noch den Betrieb. Und der lebt davon, dass wir vor Ort einen Parkmanager haben, sogar anderthalb, wenn ich mich recht erinnere, zum heutigen Stand der Dinge. Und der Parkmanager, die Parkmanagerin sind dafür verantwortlich, dass auch das Thema Sicherheit und öffentliche Kontrolle wirkt. Und insofern ist dieses Thema der sozialen Kontrolle sehr viel stärker in diesem Park ansässig als möglicherweise in anderen, die nicht durch uns betrieben werden.
Und irgendwie gehört es sicher auch dazu, dass man den Menschen, die den Park nutzen, das Gefühl gibt, das ist ihr Park. Also das ist ja immer so, was ich im Kopf habe, wenn man zum Beispiel, ich habe eine ganze Zeit lang an Hasenheide gelebt. Und das war wirklich schwierig, weil der Park, man hatte so den Eindruck, der ist längst in anderen Händen. So, den kann man gar nicht so nutzen, wie man ihn vielleicht selber gerne nutzen würde. Nur zu bestimmten Zeiten, sonntags vormittags Fußball spielen ist okay, aber so zu bestimmten anderen Zeiten. Und das ist wirklich so ein ganz schwierig zu lösendes, lösende Herausforderung. Ich wollte schon wieder von Problemen reden. Sowas kann man nicht planen, oder?
Doch, aber man kann es deutlich mit beeinflussen. Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an. Solche öffentlichen Räume, und das sind nicht nur Parkanlagen, sondern das sind auch öffentliche Plätze, können ganz schnell kippen. Ja, so wie Sie es gerade gesagt haben, auf einmal sind da Gruppen unterwegs, die sperren andere aus oder man fühlt sich nicht mehr sicher und geht einfach nicht mehr rein. Und andere, die man sich eigentlich nicht wünscht, haben dann die Oberhand. Da muss man Sorge tragen, dass das nicht geschieht. Das ist ganz wichtig. Der öffentliche Raum ist für alle da und das hat was mit Gemeinwohl zu tun. Wir stehen dafür ein, dass wir sehr ausgewogen das Gemeinwohlinteresse vertreten. Das wollen wir auch und dazu muss man sich anstrengen. Und das bedeutet tägliche Anstrengungen, sowohl im Sinne des Entfernens von Müll, Graffiti und Scherben, aber auch im Sinne der Herbeiführung von Sicherheit für unsere Gäste.
Ist es diese zerbrochene Fenstertheorie auch, ja, die da greift?
Ja, und das ist auch unsere Erfahrung. Da sind die New Yorker schon richtig vorbildlich gewesen und ich wünschte mir mehr von solchen Strategien. Wir versuchen sie in unseren Anlagen und Flächen umzusetzen und das ist auch genau der richtige Ansatz.
Gleichzeitig ist natürlich New York ein spannendes Beispiel, weil die Stadt ja auch, und das ist wahrscheinlich auch diese schwierige Balance, die man in Großstädten hinkriegen muss, zwar wahnsinnig viel sicherer geworden ist, aber auch irre viel teurer nochmal. Es gibt ganz wenig, also Wohnraum in Manhattan zumindest ist so gut wie unbezahlbar geworden. Die Stadt ist, was man zumindest hört von den Menschen, die ich kenne, die da leben, so sauber geworden, dass halt auch eine Subkultur verschwunden ist und so. So eine Balance zu halten ist sicher auch eine Herausforderung.
Ja, das ist ganz bestimmt eine Herausforderung, aber dazu bedarf es eben auch eines interdisziplinären Teams. Ja, wir können nicht nur mit Ingenieuren solche Aufgaben vollziehen und durchführen, sondern wir brauchen Leute, die auch, ich sag mal, mit einem soziologischen Ansatz unterwegs sind und damit auch unsere Arbeit prägen, beziehungsweise wir in der Lage sind, unsere Arbeit auch immer wieder zu hinterfragen. Und mit diesem spezifischen Verständnis von Stadtgesellschaft entwickelt man dann auch Konzepte, die durchaus passgenau sind. Sie haben vollkommen recht. Das Thema Verdrängung von Subkultur ist sehr, sehr schade. Das merken wir ja auch gerade in der Mitte unserer Stadt, findet das durchaus statt. Und hier einen Ausgleich herbeizuführen, ist durchaus eine Aufgabe. Ich meine auch, dass wir dafür einstehen könnten, dieses zu tun, zu erreichen. Ich nenne mal den Spreepark zukünftig. Der könnte auch eine solche, nicht Kompensationsfläche bieten, aber zumindest könnte er etwas anbieten, was es an anderer Stelle nicht mehr gibt. natürlich wandern und wechseln sich auch die Szenen ab. Ja, sie sind einfach mobil. Das kann man in jeder Stadt feststellen und das ist auch Stadtentwicklung. Wichtig ist natürlich, dass der soziale Ausgleich nicht fehlt und um das böse Wort von Gentrifizierung mal in Wort zu nehmen, da ist dann schon was Wahres dran. Wenn eben nur die hochpreisigen Mieten durchzusetzen sind, auch am Park, am Gleisdreieck muss man aufpassen, dann ist das, glaube ich, für die Stadtgesellschaft nicht wirklich gut. Aber genau da gehen sozusagen öffentliche Raumkonzepte rein und sagen, wir möchten Freiraum für alle sein. Wir sind keine privatisierte Fläche, das unterstreiche ich immer, sind öffentliche Räume. Da ist ja auch gerade in New York in einigen Teilbereichen sehr weit in der Privatisierung öffentlicher Räume. Ich glaube nicht, dass es uns als Vorbild dienen sollte. Aber gewisse Strukturen und Managementstrukturen, die sind schon sichtlich vorbildlich.
Ich stelle mir gerade so eine Grasdealer-Delegation vor, die mit bei der Parkplanung arbeitet, aber es funktioniert wahrscheinlich auch nicht.
Ganz so weit sind wir noch nicht, nein.
Hozier hören wir mit Take Me to Church. Hat gerade in Berlin gespielt. Komplett restlos ausverkauft. Ja.
Okay. Das alte Riesenrad knarzt im Wind, Tretboote liegen auf dem Trockenen und Laubteppiche bedecken die Wege. Noch ein paar Jahrzehnte und die Natur hätte sich den Spreepark im Plenterwald zurückerobert. Christoph Schmidt will das verhindern. Als Geschäftsführer von Grün Berlin, dem landeseigenen Unternehmen für Parkgestaltung, hat er das Areal übernommen. Was aus dem ehemaligen Freizeitpark wird, können die Berliner mitbestimmen. Grün Berlin plant Dialogveranstaltungen für Bürger, Vereine und Initiativen. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick, Landschaftsarchitekt und Geschäftsführer von Grün Berlin GmbH, Christoph Schmidt.
Flux FM Spreeblick, die zweite Halbzeit, jeden Sonntag von 10 bis 12, am Montag die Wiederholung um 22 Uhr danach im Netz über diverse Kanäle zu hören. Zu Gast bei mir heute ist Christoph Schmidt von Grün Berlin. Spreepark haben wir gerade schon erwähnt, das aktuellste, eines der aktuellen Projekte, glaube ich, würde aber vor dem Spreepark gerne noch über das Tempelhofer Feld reden. Ein riesen Zugewinn für die Stadt, eine Wahnsinnsdebatte. Um das Feld, wann war der Volksentscheid? Vor 2 Jahren? Mhm. Vor 2 Jahren wurde beschlossen, wir wollen nicht, dass das bebaut wird. Wenn man auf Ihrer Website liest, dann klingt das so, als ob Sie da sehr froh drüber waren. Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht, ne?
Nein, ich muss deutlich unterstreichen, wir waren nicht froh darüber. Und das möge bitte auch nicht aus unserer Website hervorgehen. Weil wir schon meinen, dass mit eben nicht der flächenhaften Bebauung des Tempelhofer Feldes, aber zumindest mit der Entwicklung eines öffentlichen Raumes und auch randlicher Bebauung eine maßgebliche Antwort gegeben werden können auf die drängenden Wohnungsproblematiken dieser Stadt. Mhm. Und man erkennt ja, wie händeringend der Senat unterwegs ist, um den Wohnungsbedarf zu decken und wie schwierig es ist. Und da muss man schon die Frage stellen, ob es sinnvoll ist, am Rande der Stadt die Großsiedlung zu bauen oder aber ob es sinnvoller gewesen wäre, innerhalb der Stadt mit vorhandenen Infrastrukturen, mit S-Bahn, mit U-Bahn-Anbindung, mit entsprechenden Nahversorgersituationen und so weiter ein Entwicklungsprojekt zu realisieren, das insbesondere auch die angrenzenden Stadtquartiere mitgenommen hätte. Und das finde ich schon sehr bedauerlich, dass das nicht gelungen ist.
Ich hatte damals den Eindruck, dass diese rote Karte, nenne ich es mal, die da gezeigt wurde, also vom Volksentscheid, vielleicht gar nicht so sehr eine inhaltliche war, sondern es war eher eine Vertrauensfrage. Ich glaube, dass speziell mit dem Flughafen und den Entwicklungen, dass man der Stadt an dem Punkt nicht zugetraut hat, wirklich nur die Ränder zu bebauen, wirklich nur dafür zu sorgen, dass Wohnraum entsteht. Ich hatte den Eindruck, dass viele Leute wirklich davon ausgegangen sind, wenn wir dazu jetzt Ja sagen, dann wird das Ding zugedonnert und dann entstehen da die weitere wahnsinnig teure Eigentumswohnungen und Eigentumshäuser, was halt mitten in der Stadt keiner mehr wollte.
Ja, genau so wäre es nicht gekommen, aber ganz bestimmt ist es immer eine unglaubliche kommunikative Herausforderung, Planung zu verdeutlichen und zu erklären. Und ich erinnere mich, wie intensiv auch gerade der jetzt regierende Bürgermeister Müller damals in seiner Funktion als Senator geworben hat und ich finde sehr verständlich geworben hat. Aber es hatte sich möglicherweise schon etwas verfestigt, was er vielleicht auch mit Großprojekten wie dem BR in Zusammenhang stehen könnte, wo das Thema Vertrauen durchaus recht schwierig zu mobilisieren war. Aber ich meine, es gibt ja auch sehr positive Beispiele in dieser Stadt und einige sind auch unsere eigenen Projekte, auch die Großbaustelle in Marzahn-Hellersdorf, die internationale Gartenausstellung läuft im Plan und in den Kosten, auch die anderen Projekte, die wir realisieren, das sind so einige, laufen in Zeit und Kosten nicht aus dem Ruder, ganz im Gegenteil. Insofern hätten wir auch gerne gezeigt, wie es anders laufen kann.
Wie wäre es denn gelaufen am Tempelhofer Feld?
Am Tempelhofer Feld wäre es eben nicht so gelaufen, dass man mit einem großen Hieb alles umgestaltet hätte. Ich fange mal bei dem Park an, das war unsere originäre Zuständigkeit damals. Der Wettbewerb, der dort maßgeblich prägend gewesen wäre, ist mit wochenlangen, monatelangen Bürgerveranstaltungen begleitet worden. Es gab Workshops in den Jahren zuvor, innerhalb dessen dann auch Ergebnisse produziert wurden, die wiederum Rückwirkungen auf die Planung hatten. Und von dieser großen Fläche sind, wir sprechen über 380 Hektar, wäre eben nicht der ganze Bereich umgeplant gewesen, sondern das große Ziel war die Beibehaltung der großen Wiesenmitte. Mhm. Aber dennoch braucht, und das sieht man ja auch am Park am Gleisdreck, braucht eine öffentliche Fläche auch gewisse Infrastrukturen, Spielplätze, Toiletten, Gastronomie, erweiterte Angebote für ganz unterschiedliche Nutzergruppen. Und hier einen Ausgleich herbeizuführen, wäre schon eine wichtige auch Gemeinwohlaufgabe gewesen. So haben wir einen relativ streng zugeschnittenes Cluster von Nutzergruppen, die eben nicht alle mitnehmen. Und das war uns damals wichtig. Wir haben gesagt, wir müssen eine Fläche schaffen, die Nutzungsangebote für alle Alters- und Bevölkerungsgruppen anbietet, mit Migration und nicht auch mit Nicht-Migrationshintergrund. Und da hat diese Fläche durchaus Mängel. Es ist eine große offene Wiesenfläche, das ist auch wunderbar. Sie wäre auch beibehalten gewesen. Aber ich meine schon, man hätte im randlichen Bereich durch die eine oder andere Infrastruktur etwas Positives beitragen können. Auch im Sinne des Ausgleiches von unterschiedlichen Nutzungsinteressen.
Jetzt ist ja, das Feld ist ja sowieso wahnsinnig spannend, weil es zur östlichen Seite hin an Neukölln grenzt. Stimmt das jetzt?
Ja.
Östlich an Neukölln, im Süden und Westen Tempelhof, dann im Norden eigentlich schon fast Kreuzberg. Da treffen auch unterschiedliche soziale Gruppen aufeinander. Hätte so eine Bebauung das berücksichtigt oder kann man sowas berücksichtigen?
Ja, in jedem Fall. Genau das ist die Aufgabe auch von Stadtentwicklung und Stadtplanung, hier zu einem Ausgleich beizutragen. Und mit Sicherheit hätte man auch den Neuköllner Bereich, die Quartiere, mitnehmen müssen. Das war auch beabsichtigt. Ich erinnere daran, dass es auch eine IBA geben sollte, die insbesondere hier die soziale Integration befördern sollte. Und gerade eine IBA hat ja den Vorteil,
was ist IBA?
Internationale Bauausstellung, dass sie eben heutzutage weniger baut als vielmehr sozial integriert. Ja, es ist ein sehr offenes Format, ein experimentelles Format. Und man hätte, glaube ich, sehr viel Experiment auch an dieser Stelle zulassen können und müssen. Mhm. Denn ohne Experiment wird so etwas schwierig. Man muss sozusagen unterschiedliche Formate auch von Städtebau und Stadtentwicklung zulassen. So war es, glaube ich, damals auch mal vorgesehen.
Jetzt entwickelt sich am Tempelhofer Feld eine Situation, die keiner planen konnte oder die man zumindest so nicht hat absehen können. Darüber reden wir gleich noch. Erstmal hören wir aber, wo sind wir? Bei Ed Sheeran. Christoph Schmidt ist zu Gast im Studio hier bei Flux FM Spreeblick. Er ist der Geschäftsführer von Grün Berlin, die sich um viele, viele Projekte speziell in Sachen Parkanlagen, Stadtplanung in Berlin kümmern, unter anderem ums Tempelhofer Feld. Wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Jetzt ist in den Gebäuden am Tempelhofer Feld sind Unterkünfte freigegeben worden für geflüchtete Menschen und das soll weiter ausgebaut werden. Sind Sie da in der Planung involviert?
Ja, randlich sind wir in die Planung involviert, wobei uns geht es nicht so sehr ums eigentliche Gebäude, das sind andere Verantwortlichkeiten, sondern wir überlegen und arbeiten gerade auch gemeinsam mit der Verwaltung an einem Konzept, wie man auf dem Feld Integrationsangebote entwickeln kann. Auch für uns eine wichtige Aufgabe, damit genau das Thema der Flüchtlingsunterbringung nicht am Zaun endet, sondern eine notwendige Vollendung findet. Auch auf dem Feld, wo wir, wie gesagt, auch Projekte anbieten möchten, die der Integration dienen. Und da wird gerade ein Konzept entwickelt und das halte ich auch für sehr wichtig.
Das ist eine große Herausforderung, oder? Wenn man die Sorge ist ja, dass da so ein Ghetto entsteht. Es ist ja auch nicht absehbar, für wie viele Jahre das gestaltet werden muss, für wie viele Leute. Man weiß ja immer noch nicht, ob es nicht noch weitere Wellen gibt von Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen. Wer sitzt denn da alles mit am Tisch, wenn Sie sowas planen, also Integrationsprojekte?
Ja, viele, also insbesondere natürlich auch die städtischen Verwaltungen, die Senatsverwaltung. Es sind aber auch die mit am Tisch, die sich als Initiativen auf dem Feld bewegen, die uns natürlich sehr willkommen sind in der Frage, wer übernimmt denn auch praktische Integration vor Ort? Und da wollen wir natürlich auf die Vereine auch zurückgreifen, die es dort im Umfeld gibt. Ansonsten sind es natürlich im Querschnitt viele Verwaltungen, die dort mit in der Verantwortung stehen. Eine unglaubliche Herausforderung.
Ja, das glaube ich sofort, weil es ist auch schwierig. Der Park hat sich ja auch gerade als Kulturraum entwickelt in den letzten Monaten, Jahren. Ist gerade das Lollapalooza, eins der großen Musikfestivals, die da stattfindet, geht jetzt in den Treptower Park. Mhm. Wo ich auch so, ich habe da neulich mit meinen Söhnen drüber gesprochen, weil die auch gefragt haben, was ist denn dann mit dem Festival, das muss woanders hin, und habe so gedacht, das muss der Horror sein. Wahrscheinlich sagen die Veranstalter, Leute, wir haben hier schon für zig Millionen die Bands gebucht, gebt uns einen anderen Platz, da geht's wahrscheinlich auch um viel Geld, zynischerweise, weil wahrscheinlich auch ein Veranstalter nicht sagt, ich will da aber mein Festival machen. Das heißt, da haben natürlich die Menschen Vorrang. Was muss man da alles austarieren?
Ja, nun hätten wir, wäre der Volksentscheid vielleicht etwas anders ausgefallen, hätten wir auf dem Feld entsprechende Kompensationsflächen anbieten können. Aber das Thema Großveranstaltung, auch musikalische Großveranstaltung, ist damit dann nicht mehr erlaubt. Deswegen können wir auch Lollapalooza, und ich glaube, es war ein tolles Festival, großartiges Format, können wir auch nicht auf dem Tempelhofer Feld anbieten. Gleichwohl, möglicherweise in zwei, oder drei,
an den Volksentscheid
nochmal. In zwei oder drei Jahren möglicherweise gibt es dann auch die Chance, im Spreepark Ähnliches anzubieten. Ich meine auch, hier gäbe es eine ganz interessante Nutzungsmischung, die so etwas mit ermöglichen sollte.
Mhm. Gibt es denn aber, nochmal kurz zum Kulturraum Tempelhofer Feld, gibt es von Ihnen eine Ahnung, wie sich das weiterentwickeln wird da im Randbereich?
Ja, zum Kulturraum, das ist relativ schwierig, finde ich zumindest in der derzeitigen Situation, da eine Entwicklung abzusehen. Es wird ja ein sogenannter EPP-Prozess zum Abschluss gebracht, also ein Entwicklungsprojektplan für das Tempelhofer Feld. Der ist aber noch sehr grob, sage ich mal, in groben Zügen eigentlich erst unterwegs, ob er in der Lage ist, auch die tatsächliche Nutzungsdurchmischung, die gewünschte, mitzuführen, das wage ich zu bezweifeln. Ich denke, Sie sprechen gerade das Thema an, wie ist so die Atmosphäre möglicherweise zukünftig?
Ja, Ja, klar.
Und meine Hoffnung ist, dass wir, gleichwohl es den Volksentscheid gibt, dennoch die Ränder im Sinne von neuen Angeboten mitentwickeln können. Ja, das muss einfach auch eine Zukunftsaufgabe sein. Und so wie wir gerade auch eine neue Aufgabe haben, nämlich die der Integration, muss man ja auch etwas räumlich anbieten können. Ja. Deswegen meine ich schon, dass sich hier und dort ein neuer Baustein etablieren dürfte. Aber das werden wir dann sicherlich auch mit den Initiatoren und denjenigen, die in diesem EPP-Prozess aktiv mit dabei sind, besprechen müssen.
Jetzt haben wir gerade schon den Spreepark zum dritten Mal angesprochen, deswegen sollten wir auch drüber reden. Der Spreepark war ganz Besonderes in der Stadt. Das war eines, ich glaube, es war der größte Freizeitpark der DDR damals, als es selbige noch gab. Ein inzwischen oder schon lange wahnsinnig runtergekommenes Gelände, das so in Touristenführern als unter Lost Places geführt wird. Es hat was sehr, speziell wenn man so in der Abenddämmerung sich das anguckt, was sehr einzigartiges, sehr skurriles. Es ist ein zerfallener Amusementpark, der ein altes Riesenrad da stehen hat und so völlig zugewucherte Schienen, die da durchgehen und so. Was ganz Besonderes, und der liegt jetzt auch in Ihrer Verantwortung, weil sich da, ich glaube, zwei Firmen sind daran schon pleite gegangen, ne?
Ja, das mag sein. So genau kenne ich die Genese offen gestanden gar nicht. Aber zumindest war es dem Land möglich, diese Fläche zurückzuerhalten. Und dann ist diese Fläche überführt worden in den Liegenschaftsfonds. Und mit dem Liegenschaftsfonds standen wir in längerer Verhandlung. Und es ist uns ermöglicht, jetzt zum Ende des Jahres 2015 dann die Fläche zu übernehmen und es vertraglich abzusichern, auch haushalterisch zumindest für die nächsten zwei Jahre. Und damit sind wir in der Verantwortung dieses Projektes.
Dann gucken wir uns dieses Projekt gleich mal ein bisschen genauer an. Erstmal aber nochmal die Fun Loving Criminals. Lieblingsband von Ihnen?
Durchaus, ja.
Durchaus. Der Spreepark in der Verantwortung der Grünen Berlin GmbH, und der Geschäftsführer Christoph Schmidt ist hier zu Gast bei Flux FM Spreeblick. Was macht man denn mit so einem Gelände? Oder was möchte man am liebsten mit so einem Gelände machen?
Ja, gute Frage. Offen gestanden war es für mich auch durchaus eine gedankliche Herausforderung, aus der jetzigen Situation ein Bild entstehen zu lassen, wo man sagt, dahinter stehe ich und das wird toll. Aber ich muss gestehen, es hat doch dann einen gewissen Reifeprozess gegeben, und je mehr man sich mit dieser Fläche und auch mit der Geschichte auseinandersetzt, desto spannender wird dieser Raum. Es gibt ja nur noch ganz wenige Räume, die so sind, wie eben genau dieser Raum am Spreepark. Und ich meine, es hat auch sehr, sehr viel mit Berlin zu tun. Es hat vielleicht auch mit einem Berlin zu tun, das hier und dort verschwindet, das man sehr lieb gewonnen hat in den vergangenen Jahren. Und manchmal ist man auf der Suche danach. hat beispielsweise mit den Clubs zu tun, die an der Spree sind, mit dem, was es an Clubkultur auch in der Mitte Berlins gab. Meine Frau und ich hatten gestern gerade drüber sinniert, was war eigentlich vor 25 oder 20 Jahren auch in Mitte und was ist gar nicht mehr da, schon sehr schade. Und da fängt es an, interessant zu werden. Und ich meine, dass diese Fläche durchaus Potenzial hat, etwas zu bekommen, was man sich durchaus erwünscht und was man mit dieser Vergangenheit auch verbindet oder wo man sagt, das ist typisch Berlin und das möchten wir auch bewahren. Mhm. Nun gibt es die besondere, ich sag mal, Schutzklammer um diesen Ort herum zu. Es ist nämlich schon mal ein Park, ein Ort, den man nicht so ohne weiteres dann wieder auflösen kann. Das wäre meine Hoffnung für die Zukunft, dass sich dort ein Milieu entwickelt, dem man auch eine gewisse Schutzhülle geben kann und wo man nicht davon ausgehen muss, in 5 Jahren ist alles wieder weg. Und das Spannende ist zu sehen, welche internationale Aufmerksamkeit dieser Ort ja erfährt. Es sind immer wieder viele Australier, Neuseeländer, Amerikaner auf der Fläche, die über dieses Lost Place-Thema sich gut informiert haben und sagen, mein Gott, sowas sieht man ja nicht alle Tage, da will ich hin. Und insofern ist diese Entwicklung durchaus spannend, aber sichtlich auch das, was viele Menschen aus der ehemaligen DDR mit diesem Ort verbinden, einfach Heiterkeit, Freude und wenn man so will auch eine Institution der DDR, die mit Freude, Freizeit und Kultur zu tun hatte.
Und das soll erhalten bleiben. Also man will nicht, also es gibt noch keinen richtigen Plan dafür. Der wird partizipatorisch entwickelt, wenn ich es richtig verstanden habe. Was kommt da auf uns zu?
Dialogverfahren, die wir jetzt im Frühjahr beginnen werden. Dann wird es ein weiteres geben im September. Wir sind gerade dabei, das interdisziplinäre Team aufzubauen, weil hier kann man nicht nur mit Architekten agieren, sondern wir brauchen sowohl Kulturexperten, wir brauchen Szenografen, Architekten natürlich auch, Landschaftsplaner und solche, die mit dem Thema Kreativität sehr eng sind. Und dieses Team wird dann das, was auch in dem ersten Dialogverfahren dann formuliert wird von Seiten der Interessierten und der Bürger, wird dieses aufnehmen und dann gibt es konkrete Aufgabenstellungen. Und wir hoffen, dass wir zum Ende des Jahres, spätestens aber zu Beginn des Jahres 2017, ein Konzept haben, das wir dann sukzessive umsetzen können.
Das heißt aber, der Park soll in irgendeiner Form wieder öffentlich nutzbar gemacht werden.
Ja, das ist schon sehr wichtig. Derzeit sind wir dabei, einfach eine Verkehrssicherheit herzustellen. Es ist sehr, sehr gefährlich auf diesem Gelände, kann man sich vorstellen, das einiges zu entrümpeln und auch zu sichern. Und wenn dieses erfolgt ist, werden wir zu Mitte des Jahres 2016 auch Führung anbieten. Das ist der erste Schritt. Und dann werden wir nach Umsetzung einiger Teilbereiche dann auch Teilareale wieder frei zugänglich machen können. Aber es ist schon so, dass wir gerade mit dem großen Riesenrad sehr bewusst umgehen wollen. Das ist ja eine Landmark zum einen, aber es ist auch ein großes Erinnerungsstück zum anderen. Und das ist mein persönliches Interesse, dieses große Ding wieder zum Laufen zu bringen, offen gestanden. Und es geht auch darum, dass wir die Baulichkeiten, eine große Halle, die man wunderbar auch für Konzertveranstaltungen nutzen kann, in Wert setzen möchten. Es geht darum, dass das sogenannte Eierhaus, ein historisches Ausflugslokal aus dem Jahre 1800 und ich glaube paar zerbrochene 50 waren es, schon als großes Ausflugslokal fungierte, mit einem Schiffsanleger auch in der Zukunft wieder als ein solches mit einem Kunst- und kreativen Aspekt an den Markt geht, sage ich mal. Und dieses wird gerade auch saniert. Also unglaublich spannend. Auch die Darbietung unterschiedlicher Architekturen und der Nutzungsbausteine, die daraus erwachsen können für die Zukunft.
Was ist denn die zeitliche Vorgabe? Wann will man da wieder Publikumsverkehr haben?
Also das Thema Publikumsverkehr hat sicherlich mit den nächsten 2 Jahren zu tun. Da sind wir natürlich in Abhängigkeit auch zu den Mitteln, die uns zur Verfügung gestellt werden, um das Ganze weiter zu bewegen. Und wenn eine Grundinstandsicherung erfolgt ist, dann werden wir den nächsten Schritt gehen. Dann werden wir einzelne Projekte, ich sprach ja gerade von den Gebäuden, aber auch von dem Riesenrad angehen. Ich vermute mal, dass die Entwicklung sicherlich 2 bis 3, möglicherweise 4 Jahre dauern wird.
Aber das ist ja eine absehbare Zeit, bis wir wieder aufs Riesenrad können. Interessant, dass so ein schöner Klassiker, One von U2 in der Version von Johnny Cash. Ich glaube, Florian Gallenberger hatte das auch sich gewünscht in einer der letzten Sendungen. Ja. Christoph Schmidt, wir sind mit der Sendung fast durch. Vielleicht so einen kleinen Ausblick auf Ihre Jobs in diesem Jahr noch. Was steht an? Also Spreepark haben wir gerade schon gehört. Da soll soll die Öffentlichkeit mit einbezogen werden? Tempelhofer Feld bleibt auch spannend. Vielleicht gibt es da in den nächsten Jahren sogar noch einen neuen Volksentscheid. Wer weiß. Könnte passieren. Und Ansonsten? Internationale Gartenschau?
Richtig, das ist eins der größten Projekte derzeit für uns. Es hat ja auch ein Gesamtvolumen von gut 100 Millionen Euro. Wir bauen in Marzahn-Hellersdorf eine neue Parklandschaft, die eben auch mit der wachsenden Stadt zu tun hat. Ja, mit der Entwicklung und Qualifizierung der Ränder. Wir möchten nicht, dass es so ist wie in Paris beispielsweise, wo nicht so schöne Ränder entstanden sind, sondern wir möchten selbstverständlich auch einen maßgeblichen Beitrag für die Entwicklung der Stadt an ihren Rändern anbieten. Und dazu ist auch diese IGA sehr erforderlich und höchst willkommen. Also noch große Baumaßnahmen, die dort zu tätigen sind. Mhm. Jetzt fangen wir gerade an mit der Seilbahn. Die Seilbahn ist sozusagen
die zwangsläufige
Verbindung der U-Bahn-Linie U5. Ja, wunderbar kann man anreisen, dann über die U5 aus der Mitte der Stadt heraus, steigt einmal um in die Seilbahn und fährt dann ins Hauptgelände. Mhm. Mit der Seilbahn verbinden wir eben auch ein innovatives Verkehrsinfrastrukturprojekt. Viele große Metropolen in Lateinamerika stellen sich die Frage, wie können wir eigentlich die Stadt erschließen? Und da sind solche Angebote genau die richtigen.
Stimmt, über die Seilbahn hätten wir noch ein bisschen mehr reden können. Wie ist das eigentlich so? Da kommt jemand mit der Idee, wir bauen da eine Seilbahn. Sind da nicht auch massig Leute in den Entscheidungsgremien, die dann erstmal sagen, eine Seilbahn, habt ihr sie noch alle?
Ja, genau so ist es. Und das ist ja auch üblicherweise in Berlin so, dass man wegen manchmal guter Vorschläge auch durchaus kritisiert wird. So war es auch mit der Seilbahn. Und wir mussten natürlich auch erklären, warum brauchen wir sie? Warum ist sie gut? Warum bedeutet sie eben kaum Eingriff in die Natur? Warum ist sie in der Lage, viele Menschen umweltfreundlich zu transportieren? Und warum ist sie auch gerade für Berlin interessant, weil Berlin eben eine Stadt ist, die in der Lage ist, auch innovative Konzepte zu zeigen und dieses Verkehrsinfrastrukturprojekt, das eben nicht nur zu 2017 gebaut wird, sondern langfristig angelegt ist, ist ein solches.
Christoph Schmidt war zu Gast hier bei FluxTV im Spreeblick. Ich danke für Ihre Zeit und hoffe auf viele, viele innovative und tolle Projekte in dieser Stadt.
Vielen Dank.
Danke Ihnen.